Und zu sehen, dass ein Richter Racial Profiling benennt und anerkennt und auch sagt, in seiner 15-jährigen Laufbahn hat er noch nie einen Angeklagten freigesprochen, dann ist es eine Strategie der Polizei, eine Gegenanzeige zu erstellen. Und in diesem Fall, zum Glück, konnte auch durch Videoaufnahmen bewiesen werden, dass Erik, du unschuldig bist. Wir lagen uns alle nach dieser Urteilsverkündung in den Arm. es hat gut getan. Und Solidarität kann nur die Antwort sein.
Hallo und schön, dass ihr da seid bei Hast du alles? Ich bin Kuso und moderiere für euch diesen Podcast. Ich habe am 15.03., dem Internationalen Tag gegen Polizeigewalt, mit AktivistInnen in Mannheim gesprochen, die sich gegen Polizeigewalt einsetzen. Ihr bekommt einen Einblick in die Fälle der letzten Jahre, bei denen Menschen in Mannheim durch die Polizei schikaniert, angegriffen und oder getötet wurden. Vor allem geht es aber auch um die Arbeit, die die AktivistInnen vor Ort machen, um die Gewalt einzuordnen, sie aufzuarbeiten und das Allerwichtigste, sie arbeiten daran, dass diese Gewalt unmöglich wird. An dieser Stelle noch ein ganz kurzer Supportaufruf. Es gibt so wenig Möglichkeiten, die Kosten für diese Arbeit zu decken. Sowohl die der INI als auch die des Podcasts. Wenn ihr könnt, bitte spendet an die Initiative 2. Mai, die Spenden sammelt, um Prozesskosten zu decken. Ihr findet die Bankverbindung auf der Startseite unter initiative-2mai.de. Dieser Podcast wäre ohne das In-House in Köln nicht möglich. Wenn ihr aus irgendeiner Folge hier lernen konntet oder jemals vom In-House mit Räumen, Finanzen, Technik, Fotodokus, Beratung oder bekommen habt, bitte spendet auch hier. Alles dazu findet ihr auch hier direkt auf der Startseite auf ehouse.org. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich hoffe, ihr könnt davon so viel lernen wie ich. Danke an dich, Jao, für Awareness und dann schließe ich gleich die weitere Danksagung an. Danke an die alte Feuerwache hier in Mannheim, dass wir hier sein können und diesen Podcast aufnehmen können. Dazu gehört auch die Technik vom Bermuda-Funk. Vielen Dank dafür und für Jan Philipp zum Ausgleichen meiner absoluten Inkompetenz, wenn es um Technik geht. Vielen, vielen Dank, das ist so wichtig. Danke an das Antidiskriminierungsbüro Mannheim für die Einladung und die Kooperation an dieser Veranstaltung und vielen, vielen Dank an die Initiative 2. Mai, sowohl für die Veranstaltung als auch für die sehr, sehr krasse Arbeit, über die wir heute auch intensiv sprechen werden. Ich selbst bin Kuso, ich moderiere den Hast du alles Podcast, ich bin aber vor allem aktiv als Aktivistin, als Organizerin in Köln, in der migrantischen Bewegung und im Netzwerk Abolitionismus. Wir sind ein Netzwerk, das sich dafür einsetzt, soziale Probleme mit sozialen Lösungen zu lösen und nicht mit Polizei und Käfigen. Wir sind ein Bündnis aus ganz vielen verschiedenen Gruppen und machen unter anderem Konferenzen. Es gibt da auch dieses Jahr wieder vom 24. bis 27. April eine Konferenz in Köln. Ich war Teil des ExpertInnen-Gremiums zur kolonialen Geschichte der Stadt Köln und habe mich da mit Polizei beschäftigt. Und was hat Kolonialismus eigentlich mit Polizei zu tun? Das sind so meine Bezüge zu dem Thema Polizei. Ich werde deswegen vielleicht, wenn es passt, mal hier und da was reingeben. Aber vor allem geht es um unsere tollen GästInnen heute, die mit mir in diesem Live-Podcast, in diesem Podium sind. Und damit die Leute, die sich diese Aufnahmen anhören, auch eine Stimme dazu haben, wer hier gerade spricht, würde ich euch bitten, euch selbst vorzustellen. Dagmar, magst du anfangen dafür?
Bin ich gleich die Erste. Ich bin Dagmar Kohler. Ich kannte Ante ganz gut, weil wir 11 Jahre zusammen in einer Werkstätte gearbeitet haben. Wir waren uns auch sehr nah, haben jede Pause immer beim Rauchen verbracht. Und ich bin Aktivistin in der Initiative 2. Mai, schon fast von Anbeginn an. Und ein bisschen bekannt dafür, dass ich ganz gern Gedichte schreibe. Vielleicht gibt es ja heute auch eins.
Hm. Vielen Dank. Ich weiß nicht, wer... Jesudan, magst du anfangen? Ja.
Mein Name ist Jesudan Nageshwaran. Ich leite das Antidiskriminierungsbüro in Mannheim. Soll ich auch schon zum Thema etwas sagen?
Oder gerne, wenn du eine Verbindung hast.
Ja. Ich habe über ein Jahr lang den Fall, die Folgen des Polizeieinsatzes gegen die Jugendlichen, gegen die Klimaaktivistinnen von Black Academy Mannheim begleitet, die Menschen beraten, empowert. Und auch generell ist das Polizeithema bei uns im Antidiskriminierungsbüro. Wird gerade viel bearbeitet. Erstmal so viel dazu.
Vielen Dank. Da magst du anschließen.
Mhm. Mein Name ist Sevda Can Aslan. Ich bin auch aktiv in der Initiative 2. Mai gemeinsam mit Dagmar hier in Mannheim. Außerdem bin ich Wissenschaftlerin. Ich forsche und lehre im Bereich Medien- und Kommunikationswissenschaften. Und später sage ich auch was zu meiner aktuellen Studie über die Berichterstattung über Polizeigewalt am Fall von Ante P.
Dankeschön. Danke euch. Wir werden noch ergänzt von Erik in ungefähr 10 bis 15 Minuten. Deswegen nicht wundern, das Panel ist noch nicht ganz vollzählig. Zum Rahmen heute und worüber wir heute ins Gespräch kommen. Genau wie alle hier wissen, ist heute der Internationale Tag gegen Polizeigewalt. Der wurde das erste Mal 1997 von dem Collective Opposed to Police Brutality aus Montreal ins Leben gerufen, gemeinsam mit der Black Flag Group aus der Schweiz. In Deutschland wird der die letzten Jahre ja teilweise intensiv begangen von vielen Aktivistinnen in Berlin, in Frankfurt, hier, genau, wir sind hier in Mannheim, in Köln, gibt es immer wieder Aktionen, Demonstrationen, Veranstaltungsreihen dazu. Bevor wir in die Arbeit von den Menschen und Initiativen einsteigen, würde ich gern daran erinnern, dass einer der wichtigsten PolizeikritikerInnen in Deutschland gestern vor einem Jahr verstorben ist. Biplab Basu war unentbehrlich für die Bewegung. Er hinterlässt eine große Lücke und eine Tradition, in der wir auch heute stehen, weil wir eben über Polizeigewalt und über die Kritik an der Polizei sprechen. Die Kampagne zur Unterstützung für Opfer rassistischer Polizeigewalt in Berlin, KOP, hat einen Nachruf heute nochmal veröffentlicht, den ich kurz verlesen würde, in Gedenken an Biplab. Heute am Internationalen Tag gegen Polizeigewalt gedenken wir einem der wichtigsten Polizeikritiker unserer Zeit, Biplab Basu. Er gründet 2002 die Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt und will vor allem, dass die Stimmen der Unterdrückten und Entrechteten die lautesten sind. Egal, ob er vor 5 oder vor 5000 Menschen sprach. Alle sollten wissen, was rassistische Polizeigewalt ist und wie man sich dagegen wehren und miteinander solidarisieren kann. Doch er war noch viel mehr als Polizeikritiker, ein Vorreiter, ein Genosse, Vorbild im Kampf gegen das rassistische Justizsystem und einer der liebevollsten Menschen, die wir kennenlernen durften. KOP gedenkt heute Biplab und führt seine Legacy fort, den rassistischen Normalzustand zu durchbrechen, Institutionen in Frage zu stellen und aufeinander aufzupassen, uns zu inspirieren und nicht an den Ungerechtigkeiten dieser Welt zu verzweifeln. Volle Solidarität mit allen Betroffenen rassistischer Polizeigewalt. Rest in Power, Biplab Basu. Ich würde damit das Panel einleiten. Und die erste Frage nach der Arbeit der Initiative 2. Mai, ob du uns kurz einführen könntest, was passiert ist im Fall Ante P. Wir sehen hier die Poster, wir sehen die erste Version einer Ausstellung, die Ante P.'s Tod thematisiert und vor allem, dass sich die Initiative 2. Mai zusammengeschlossen hat, um für Gerechtigkeit zu kämpfen. Könntest du uns da eine kleine Einführung geben?
Ja, vielen Dank überhaupt, dass wir diesen Podcast hier zusammen machen können. Das ist super. Vielleicht würde ich es einmal kurz gerne verorten, wo wir hier überhaupt sind, weil wir in der Alten Feuerwach in Mannheim sind und eben gerade gab es draußen noch Musik, weil gerade eine Demonstration für Rojava stattgefunden hat von der kurdischen Bewegung. Das hängt eng mit diesem Tag heute zusammen, weil natürlich die Polizeigewalt nicht nur Individuen, die zwar aus strukturellen Gründen Opfer davon sind, betrifft, sondern auch ganze Bewegungen. Also wir erleben ja gerade die Repression gegen die Klimabewegung, aber natürlich auch gegen andere Freiheitsbewegungen, jetzt gerade akut die kurdische Freiheitsbewegung da draußen. Diese Demonstration wurde von unglaublich vielen PolizistInnen begleitet. Begleitet ist euphemistisch, aber genau, so viel nur zu diesem Raum. Also bis eben waren da noch ganz viele Polizisten vor unserer Nase. Genau, aber jetzt zu uns als Initiative 2. Mai. Also wir haben uns gegründet an dem Tag quasi, oder haben das erstmal zusammengefunden an dem Tag, an dem Ante P. umgebracht wurde, am Mannheimer Marktplatz, das ist nicht so weit von hier entfernt. Für die Personen, die noch nicht davon gehört haben, Ante P. War ein Mann, der die Psychiatrie verlassen hat auf eigenen Wunsch. Er war morgens ins ZI gegangen, das ist das Zentralinstitut für psychische Gesundheit, und hat sich dann entschieden, die Einrichtung zu verlassen. Die ist in der Innenstadt von Mannheim, und sein Arzt hat daraufhin die Polizei eingeschaltet und hat gesagt, es liegt potenziell eine Selbstgefährdung vor. Zwei Polizisten sind ihm hinterhergelaufen und haben dann, das hat sich später gezeigt auf Videos, haben Ante P. mit Pfefferspray besprüht. Und später, das haben dann auch die Videos, die viral gegangen sind, gezeigt, mit Faustschlägen auf den Kopf traktiert. Dann sieht man, wie er auf dem Bauch auf dem Boden liegt, seine Hände fixiert sind, er sich für mehrere Minuten nicht rührt und konnte dann auch später im Krankenhaus nicht wiederbelebt werden. Die Ermittlungen haben ergeben, dass, also so hat es die Gerichtsmedizin in Heidelberg gesagt, dass als Todesursache ein lagebedingter Erstickungstod ausgemacht werden kann. Das heißt, die Polizisten sind verantwortlich für diesen Tod. Dann gab es ein Gerichtsverfahren, das ist super ungewöhnlich, dass es überhaupt zu einem Gerichtsverfahren kommt. Wir als Initiative führen es darauf zurück, dass diese Videos viral gegangen sind, gleich am Anfang, als sehr viele Leute haben Videos gemacht. Es waren viele Menschen vor Ort am Marktplatz und die wurden sofort im Internet geteilt. Und wir denken, dass deswegen überhaupt zu einem Verfahren gekommen ist. Naja, bei diesem Gerichtsverfahren wurde dem Gutachten von der Gerichtsmedizin Heidelberg widersprochen von anderen privat erstellten Gutachten, die von der Gewerkschaft der Polizei bezahlt wurden. Am Ende haben die sich durchgesetzt und das Urteil war dann, dass der Hauptangeklagte eine Geldstrafe bekommen hat von 6.000 Euro. Der zweite Angeklagte wurde freigesprochen. Beide können weiter im Dienst bleiben und die Gewerkschaft hat noch Spenden gesammelt, um die Strafe zu bezahlen. Die Schwester von Ante P. ist dann in Revision gegangen, also als Nebenklägerin im Verfahren vorher konnte sie dann in Revision gehen und der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat das Urteil daraufhin aufgehoben. Der Fall wird also neu verhandelt in Mannheim, voraussichtlich im nächsten Jahr. Aber die Entscheidung für diese Neuverhandlung fiel aufgrund, so heißt es, von Rechtsfehlern zulasten des Angeklagten. Also es könnte also bedeuten, dass diese bereits sehr milde Strafe im neuen Verfahren noch weiter abgeschwächt wird. Das ist erstmal so der aktuelle Stand.
Dankeschön. Und Dagmar, du hast gesagt, dass du auch seit ziemlich von Beginn an Teil der Initiative am 2. Mai bist. Ich würde dich gern fragen, was ihr aus der Arbeit der letzten Jahre gelernt habt, was Stärken und auch vielleicht Rückschläge waren der letzten Jahre.
Können wir das nach und nach machen?
Klar.
Gut, dann kommen wir erst. Also gegründet hat sich die Initiative durch eine Gruppe von schockierten Menschen, die sich nach der Nachricht von dem getöteten Mann versammelt haben, um zu trauern und Blumen niederzulegen. Und dabei war wohl eine Aktivistin, die so schlau war, Ihr ganzes Telefonbuch, Privatpersonen, Organisationen, Initiativen, eine Rundmail rumzuschicken für die erste Demo. Und so hat sich die Initiative gegründet. Was wir in der Zwischenzeit alles gemacht haben, wir haben die Familie, also die waren so schlau und haben Wachen abgestellt, die dann geschaut haben, wer da Blumen niederlegt oder betet oder so, und alle angesprochen, ob jemand Ante kannte. Ich persönlich wurde beim Räuchern erwischt und gefragt, ob ich Ante kannte, und ich war irgendwie so erschrocken, so direkt darauf angesprochen zu werden, dass ich gleich ja gesagt habe. Die nächste Frage war, ob ich bereit wäre, den Samstag drauf auf einer Kundgebung zu sprechen, habe ich auch ja gesagt. Und dann, so war ich drin. Dann haben wir die Familie ausfindig gemacht und ihr gezeigt, dass sie nicht allein mit ihrer Trauer und ihrem Schmerz sind. Und klar gemacht, dass wir alle Entscheidungen in Absprache mit der Familie nur treffen und handeln werden. Dann haben wir des Öfteren in verschiedenen Konstellationen einen sogenannten Ressourcencheck gemacht, um zu sehen, wie wir überhaupt aufgestellt sind. Dabei haben wir dann festgestellt, dass wir einen großartigen Künstler unter uns haben. Und der hat es wirklich geschafft. Er war mit auf dem Sommerfest in unserer Werkstätte. Da haben wir ein Apfelbäumchen gepflanzt und da war ein laminiertes Schild mit einem Foto, schon völlig verwittert. Und dieser Künstler hat es wirklich geschafft, nach diesen, also ich habe überhaupt nichts mehr erkannt auf dem Papier, Ante wieder ein Gesicht zu geben, kann man sehen, wenn man sich umschaut, er ist wirklich erkennbar. Und das Schlimme für mich war zum Beispiel, dass er nicht nur sein Leben genommen, sondern auch seinen Namen genommen bekommen hat. Das hat er ewig gedauert, bis man überhaupt den Namen Ante P. aussprechen durfte. Vorher hieß es immer nur Ape. Das war ganz schlimm. Ja, und wir haben öfter so Ressourcenchecks gemacht und durch das Gesicht, was wir ihm wiedergegeben haben, ist dann die Idee entstanden, eine Ausstellung zu machen, zunächst virtuell. Da wurde dann alle 2 bis 4 Wochen auf unserer Seite ein neues Bild eingestellt mit einem Text dazu von Ex-Kolleginnen oder ein Gedicht dabei oder was auch immer. Und die Ausstellung wird jetzt Ende Mai das erste Mal live zu sehen sein in der Konkordienkirche in Mannheim. Wir haben das Thema im Bewusstsein zumindest eines Teils der Mannheimer Bevölkerung aufrechtgehalten. Wir haben Gelder für den Prozess und die Revision über Better Place generiert, die über lückenlos verwaltet werden. Claudia pflegt weiterhin die Gedenkstätte mit viel Liebe, obwohl es manchmal frustrierend ist, weil die Grabstätte immer wieder geschändet wird. Es fehlen Sachen, aber es gibt auch lichte Momente, wo fremde Leute dann Blumen niederlegen. Oder ein Kind hat mal einen Grabstein gemalt. Das sind dann die wirklichen Freuden und es wird alles abgelichtet und auf Instagram gepostet. Kann man auf der Seite auch nachsehen. Wir veranstalteten bis jetzt jedes Jahr an Antes Gedenk, Todes- und Geburtstag, Mahnwachen, Demos, Kundgebungen oder Kunstaktionen. Wir machten mit professionellen Prozessbegleitern eine professionelle Prozessbegleitung. Ganz wichtig, wir vernetzten uns mit anderen Innis sowie Organisationen. Und das Allerwichtigste, wir machen weiter. Dann könnte ich auch gleich die Rückschläge machen.
Gerne.
Das war natürlich zunächst mal der verlorene Prozess. der Rückschlag schlechthin, weil die Strafe, also mich hat es auch in der Gerichtsverhandlung hochgerissen und ich musste was sagen. Daraufhin hat der Richter, den ich nie verstanden habe, den habe ich dann endlich mal verstanden, weil er nur gebrüllt hat. Ja, und das war kein schöner Tag. Wir waren noch zusammen abends in der Kneipe in einem Keller und haben geredet über Ante. Die Mutter hat Fotos gezeigt. Wir wurden die ganze Zeit von der Wanne von der Polizei beobachtet und haben die angesprochen, was die wollen und ob das sein muss. Wir meinten, sie müssten aufpassen, dass wir keine Spontan-Demo machen. Das fanden wir so pietätlos der Familie gegenüber, die immer noch auf eine Entschuldigung wartet. Das war der erste Rückschlag. Und das einzig gültige Narrativ ist das juristische. Schon vor, nach und während dem Prozess werden Polizeibeamte abbestellt, die zum Beispiel Facebook-Einträge kontrollieren und checken. Und nur, ich glaube, nur 2% der Fälle mit tödlichem Ausgang mit Polizeigewalt werden überhaupt zum Verfahren gebracht, Zefta.
Mhm, genau, das ist die Zahl, die jetzt ermittelt wurde bei dem Projekt zu Polizeigewalt von Singelstein. Genau, die haben sich angeguckt, wie viel Polizeigewalt kann man ausgehen und wie viele Verfahren gibt es. Und da hat sich eben gezeigt, naja, bis es überhaupt zu einem Verfahren kommt. Und da ist immer noch von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, von Polizeigewalt, von der wir gar nichts wissen, genau, sind nur 2%. Und von diesen 2%, dass es überhaupt zu einer Verurteilung kommt, noch mal unwahrscheinlicher.
Ja, ganz genau. Und dann kam was ganz Schreckliches, der Tod von Erdekin Ö. Einen Tag vor Weihnachten, erschossen auf der Schönau von einem Polizist durch 4 Schüsse in den blanken Oberkörper vor den Augen seiner Familie. Es gibt zwar eine Gewerkschaft der Polizei, aber immer noch keine unabhängige Kommission für die Klammer überlebenden Opfer von Polizeigewalt. Und das ist eine Schande, und weil sei es nur für die Angehörigen. Wir wurden mit sogenannten Slaps überzogen. Das heißt Strategical Lawsuit Against Red Political Participation. Also strategische Klage gegen politische Beteiligung. Es gilt einzig und allein nur darum, die Leute einzuschüchtern. Es wird oft von großen Unternehmen auch gemacht, gegen NGOs oder auch mal Privatpersonen. Greenpeace ist so eine Organisation, die kennt es sehr gut, die haben das 1000-fach abgekriegt. Aber wir lassen uns nicht einschüchtern, die Initiative nicht. Es gibt allein unter unseren Genossen 3 bis 4 uns bekannte Fälle von Repressionen. Ein Mensch, ein guter Freund von Erdekin Ö., wurde angeklagt, weil er im Internet das Wort Mörder benutzte. Zieht man den Vergleich zu den Uri Schaller-Demos, die schon vor dem Prozessbeginn Schilder zeigten, mit denen das war Mord zu lesen war und es gab keine Repressionen, weil eine Gesellschaft und auch die Polizei das in so einer Situation mal aushalten muss. Hiermit möchte ich auch zur Prozessbegleitung für unseren Genossen gleich einladen. Es findet statt vor dem Landgericht. Wir treffen uns um 8 Uhr am 23.05. Unser Anwalt lacht sich einen Ast und wir machen immer weiter.
Dankeschön. Ich würde vielleicht die Idee in den Raum werfen, ob du, wenn du dein Gedicht teilen möchtest, das am Ende der Aufnahme machen würdest, um mit dem Gedicht die Aufnahme zu beenden.
Gerne, das Gedicht heißt Momente der Stärke.
Vielleicht ist es ganz gut, wenn wir alle mit Momenten der Stärken hier rausgehen. Lieben Dank. Wir sind jetzt zu fünft. Erik, magst du dich kurz vorstellen und ein, zwei Worte nur zu dem sagen, warum du hier sitzt? Ich habe die Frage für dich später noch. Passt. Ist ein bisschen improvisiert jetzt, aber genau, dass die Zuhörenden und auch ihr hier im Raum wisst, dass wir jetzt vollständig sind.
Hallo, ich heiße Erik Clifford Omoregie. Ich komme aus Nigeria. Ich lebe in Deutschland seit 2016. Ich bin Vater von zwei Kindern. Ich arbeite im Friedenspflegezentrum in der Nähe hier. Ja, das bin ich.
Vielen, vielen Dank, danke, dass du da bist. Danke. Genau, ich würde mit der Frage noch auf dich zukommen. Wir sind gerade noch bei der Initiative 2. Mai und genau, der Arbeit, die die Aktivistinnen machen. Ja. Okay. Ich würde noch einen Moment bei euch bleiben. Sefta, magst du zu deiner Forschung erzählen, die du zur Berichterstattung von der lokalen Zeitung Mannheimer Morgen machst, was wir darüber lernen können?
Mhm. Genau, also ich habe ja gesagt, das ist tatsächlich auch einfach mein Feld, Berichterstattung zu analysieren. Und uns ist als Initiative natürlich gleich am Anfang sehr aufgefallen, wie der Mannheimer Morgen, also quasi die wichtigste Lokalzeitung für Mannheim, wie sie berichtet. Und dazu muss man wissen, also welche Funktionen haben eigentlich Lokalzeitungen? Es gibt ja meistens in einer Region gibt es meistens nicht so viele. Also hier haben wir jetzt Glück, es gibt so 2,5. Eigentlich gibt es bei den meisten, in den meisten Kreisen nur eine Zeitung. Das heißt, die haben oft auch die Deutungshoheit über das, was da gerade passiert. In Mannheim gibt es natürlich noch Kommunalinfo, also es gibt so alternative Berichterstattung, also progressivere Informationen, aber die können natürlich nicht jeden Tag was berichten. Genau, also die Bedeutung quasi für die öffentliche Auseinandersetzung mit Ante P., mit den Fällen von tödlicher Polizeigewalt in Mannheim, also die Bedeutung von Mannheimer Morgen dafür ist sehr groß, weil ich gerade gesagt habe, Fälle von tödlicher Polizeigewalt. Ich möchte noch ergänzen, Dagmar hat gesagt, Ertekin Ö. wurde erschossen auf der Schönau. Also in Mannheim gab es innerhalb von 2 Jahren 5 tote Zivile, also zivile Tote bei Polizeieinsätzen. Und das ist doch ziemlich viel. Naja, also ich habe mir den Mediendiskurs angeschaut. Ich habe mir 2 Jahre Berichterstattung vom Mannheimer Morgen angesehen, in denen es um Ante P. ging oder um später, wie gesagt wurde, der Marktplatzprozess, darüber wurde auch berichtet. Ihr seht schon an dem Namen, da ist plötzlich gar nichts mehr von Ante P., nichts von Polizeigewalt, sondern einfach nur der Ort benannt. Das ist auch schon problematisch, weil damit natürlich Gewalt unsichtbar gemacht wird. Das waren 116 Artikel und für mich war die Frage interessant, wie wird da über diese tödliche Polizeigewalt gesprochen? Wie wird Polizeigewalt, es hat sich herausgestellt, Polizeigewalt wird legitimiert, aber wie passiert das eigentlich genau? Und das ist ja für uns als Menschen, die das lesen und vielleicht nicht aktiv beteiligt sind, schon auch immer spannend zu wissen, wie kommen überhaupt bestimmte Erzählungen über Situationen in die Welt? Und was ich da auf jeden Fall gleich zeigt, ist, dass hauptsächlich eben die Polizei zu Wort kommt oder offizielle Behörden. Angehörige von Ante P. oder auch Aktivistinnen wie wir kommen kaum zu Wort. Das heißt, die Erzählung wird eigentlich dominiert von den Perspektiven der Polizei. Das ist eine Beobachtung, die lässt sich nicht nur jetzt für Mannheim hier machen, sondern es gibt auch ganz viele andere Studien aus der ganzen Welt, nicht viele zu Deutschland tatsächlich, also kaum, aber im Prinzip ist es in der ganzen Welt recht ähnlich. Also die Deutungshoheit über die Situation, was ist da passiert, wer ist schuld, wie lässt sich das erklären, wer muss zur Verantwortung gezogen werden, die liegt häufig bei den offiziellen VertreterInnen des Staates und häufig bei der Polizei. Es lässt sich auch sehen, dass Antepe als Mensch komplett unsichtbar bleibt. Also wir kriegen kaum Infos zu ihm als Person, zu ihm, zu seinem Charakter, zu seinem Leben, zu seiner Familie. Und das ist eben bei uns auch von der Initiative ein großer Schwerpunkt. Das hat ja Dagmar jetzt gerade schon erzählt. Unsere Ausstellung, die dreht sich tatsächlich um das Leben von Antepe, um zu zeigen, naja, da ist jetzt eben ein Mensch gestorben, ein Mensch umgebracht worden. Und was war das überhaupt für ein Mensch? Und diese Zentrierung auf die Opfer, auf die Betroffenen ist das Wichtigste, glaube ich, in unserer Initiative, dass wir uns eben genau damit beschäftigen. Und das bleibt halt im Mannheimer Morgen eigentlich ziemlich unterbelichtet. Gleichzeitig wird schon über bestimmte Teile von Antepe gesprochen, nämlich er wird so konstruiert als das andere. Was meine ich damit? Es wird gesagt, naja, er weicht irgendwie ab von der Norm. Er ist krank gewesen, psychisch krank. Darüber wird ganz viel gesprochen. Sein Körper hatte so und so viel Kilo. Darüber wird ganz viel gesprochen. Und gleichzeitig wird nicht darüber gesprochen, was es für Diskriminierungsformen oder Herrschaftsformen gibt, die zum Beispiel psychische Gesundheit beinhalten. Also die Diskriminierung von Menschen mit psychischen Krankheiten ist nicht Thema, sondern nur, dass dieser Mensch in einer psychischen Ausnahmesituation war und eine Krankheit hatte. Das heißt, gleichzeitig sagt man, er ist irgendwie was anderes und konstruiert ihn aber gleichzeitig damit auch als jemanden, der irgendwie gefährlich war für diese Gesellschaft. Das funktioniert eben nicht nur in Bezug auf Psyche und Körper, sondern er wird auch, das nennt sich dann ethnisiert, also es wird darüber gesprochen, wie er, also interessanterweise nicht über die Nationalität, also es wird immer als Deutscher dargestellt, aber als Deutscher mit kroatischen Wurzeln wird immer gesagt. Und über diesen Wurzelbegriff gibt es sowieso ganz viel Kritik. Also keiner von uns hat, also ich kenne niemanden, der Wurzeln hat. Also die meisten haben ja keine Menschen. Das ist ja, trifft ja nur auf Pflanzen zu. Aber auf jeden Fall wird er dargestellt als, und das ist auch wieder so eine Strategie des Andersmachens, als eine Person, die nicht Teil von uns Mannheimern oder uns Heidelbergern oder so ist, sondern eben zwar ein Deutscher, aber nicht so ganz, weil er hat ja kroatische Wurzeln. Und gleichzeitig wird aber Rassismus nicht thematisiert als Problem. Also Rassismus wurde ganz am Anfang auch abgestritten von der Polizei, dass das irgendeinen Zusammenhang haben kann mit der tödlichen Polizeigewalt und wird auch von dem Mannheimer Morgen überhaupt nicht thematisiert. Und dann lässt sich auch noch ein letztes Muster erkennen, und zwar etwas, das kann man so als Einzelfallisierung beschreiben. Also er wird zum Einzelfall gemacht, und ich habe ja eben schon gesagt, es gab innerhalb von 2 Jahren 5 Tote, aber es wird nicht miteinander in Bezug gesetzt. Also in den meisten Artikeln wird es einfach dargestellt als eben eine tragische Geschichte, und es wird nichts darüber gesagt, dass die H4-Woche seit 30 Jahren eine enorme Geschichte der Gewalt hat. Es wird nichts über die strukturelle Polizeigewalt in ganz Deutschland oder auf der ganzen Welt erzählt, sondern es wird eben als Einzelfall dargestellt. Ja, das sind so die Hauptergebnisse erstmal.
Vielen.
Mittlerweile sind wir so weit, ich habe lange in Berlin gelebt und habe jetzt leider Post gekriegt, ja, ich würde dich ja gerne mal besuchen, aber ich traue mich nicht mehr nach Mannheim zu fahren. Das verletzt mich, es macht mich traurig. Und es ist schade, und ich hätte gerne Besuch gehabt. Traurig für unsere Stadt.
Ja, und ich glaube, für viele Städte in Deutschland oder für Deutschland allgemein gilt, dass dieses Bild des weltoffenen Liberalen, was so oft versucht wurde, aufrechtzuerhalten nach außen, worauf Aktivistinnen schon immer darauf hingewiesen haben, dass das noch nie das Deutschland war. Aber zum einen verschlimmert sich, und ich höre es auch immer von immer mehr Menschen, zum Beispiel die aus den Philippinen keine Pflege mehr hier machen wollen, weil selbst bei den KrankenpflegerInnen sich rumspricht, wie es in diesem Land zugeht. Wir würden später nochmal darauf eingehen, auf die politischen Dimensionen und die Arbeit, die du schon so eingeordnet hast. Ich würde nochmal kurz nach Mannheim zurückkommen und vielleicht dich vorziehen, Jesudin, wenn du Lust hast, darüber zu sprechen, was passiert ist mit der Black Academy und was wir darüber lernen können, über die Arbeit der Polizei und Polizeigewalt.
Dankeschön. Erst einmal vielleicht eine Triggerwarnung aussprechen an alle rassifizierte migrantischen Menschen und alle Menschen, die Polizeigewalt in unterschiedlichen Formen erfahren. Polizeigewalt in Mannheim. Was wir daraus lernen können, ich habe noch nichts daraus lernen können, weil dieser Fall, den ich betreut habe, mich ratlos zurückgelassen hat. Ich werde auch nicht für die Black Academy Mannheim sprechen oder auch nicht für die Betroffenen, sondern in meiner Rolle als Berater in diesem Fall und als Leiter des Antidiskriminierungsbüros. Aber meine Arbeit ist parteilich und ist für die Betroffenen Sicht. Vor 2 Jahren, am 27. April 2023, wurden 4 Menschen im Schlaf aus ihren Wohnungen halbnackt herausgezerrt. Die Tür wurde aufgebrochen, also es war kein freundliches Hallo. Diese Menschen wurden nicht wie Menschen behandelt. Sie hatten keine Zeit, sich anzuziehen. Sie wurden bei kaltem Wetter auf die Straße gezerrt, wurden mit Kabelbindern fixiert und mussten dort 2 Stunden ausharren. Am Ende hat sich herausgestellt, dass die PolizistInnen die falschen Menschen hatten. Diese Menschen waren gar nicht Ziel dieser Ermittlungen. Es hat die Falschen getroffen. Diese zutiefst traumatisierten Menschen sind KlimaaktivistInnen und BildungsarbeiterInnen aus dem globalen Süden, sind schwarze Menschen, sind afrodiasporische Menschen. Sie kamen an dem Tag noch zu uns ins Büro und wir sind mit ihnen zusammen zur Gewaltambulanz nach Heidelberg gefahren, um alles zu dokumentieren, weil wir nicht fassen konnten, was da alles passiert ist. Und die Wunden, die Schürfwunden und so weiter, das äußerlich Erkennbare zuerst dokumentiert für ein womögliches Gerichtsverfahren. Wir mussten aber auch erkennen, dass das Antidiskriminierungsbüro eigentlich nicht zu diesem Zeitpunkt für dieses Thema vollends bereit war. Denn es waren nicht nur die äußerlich erkennbaren Wunden, sondern das Traumata, das bei diesen Menschen zurückgeblieben ist. Wir haben sie über 1 Jahr begleitet. Sie waren Teil eines Austauschprogrammes von Black Academy und mussten dann leider auch wieder zurück. Es gab aber sehr viele Dinge, die ich beobachten konnte, die mich, wie gesagt, sehr verstört zurückließen. Kaum war dieses Ereignis geschehen, konnte ich all diese Dinge, ich könnte eine Checkliste führen und das, was Sevda gerade gesagt hat, check, 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 check machen. Wie der Mannheimer Morgen und die anderen Zeitungen darüber berichtet haben, wie Falschinformationen durch die Polizeimeldungen rausgegeben worden sind. Es hieß dann, 4 Afrikaner wurden wegen Drogen untersucht. Es wurden nie Drogen gefunden. Dann hieß es, wir haben angekündigt, dass wir die Wohnung durchsuchen wollen. Es wurde nie ein Durchsuchungsbefehl vorgezeigt. Und die Medienlandschaft hat dann ihr Weiteres dann getan. Wir hatten große, große Schwierigkeiten, das irgendwie einzufangen, überhaupt die Betroffenenperspektive in den Vordergrund zu stellen. Wir halten bis heute noch Kontakt zu diesen Menschen. Und über Einzelfälle, über sogenannte Einzelfälle werden wir vielleicht noch sprechen. Punkt an der Stelle erst einmal.
Dankeschön. Ich glaube, wir merken auch an dieser Stelle, dass das Narrativ von Einzelfällen ja eine Einzelfallisierung, eine konstruierte, vermeintliche Unabhängigkeit dieser Fälle ist, die es so nicht gibt, und würde dafür zu dir kommen, Erik. Du konntest ja einen Gewinn erzielen quasi in deinem Fall von rassistischer Polizeipraxis, und ich würde dich gerne dazu einladen, darüber zu sprechen und auch vielleicht mit dem Fokus auf, wie du für Gerechtigkeit gekämpft hast und was du dir auch so erkämpfen konntest.
Es war schwer. Am Anfang war es wirklich sehr schwer. Man kommt mit so viel Gedanken im Kopf. Man kann nicht klar denken. Aber alles, was ich gehofft hatte, war, dass jemand mich glaubt, ob jemand meine Geschichte glauben will oder möchte. Am Ende habe ich jemanden gefunden und meine Antwort, wir haben zusammen gekämpft. Am Ende wurde ich frei gesprochen. Ich bin einfach ein Mensch. Man soll jeder respektieren, Liebe zueinander. Wer gibt, bekommt zurück. So ist es.
Könntest du für diejenigen, die noch nichts davon gehört haben, was dir passiert ist mit der Polizei, kurz davon erzählen?
Es ist eine lange Geschichte, ich versuche kurz zu machen. Ja, es ist
nicht so lange, wie du brauchst.
Es war am 22. Oktober letztes Jahr. Ich habe in der Nacht gearbeitet. Ich war auf dem Weg nach Hause. Das war um 6.30 Uhr. Ich habe den Koffer gebrochen, ich wurde von zwei Polizisten angehalten. Und natürlich fragen die Ausweis oder wo du herkommst und wo du gehst. Ich habe natürlich meinen Ausweis gegeben und gesagt, ich komme von Arbeit, ich will nach Hause schlafen. Ich habe am Anfang gemerkt, wie er mit mir redet, es war so unhöflich, er war so arrogant. Dann habe ich gesagt, okay, ich will nach Hause gehen, ich gehe schlafen. Sie haben schon meine Ausweis kontrolliert und alles gesehen, was habe ich falsch gemacht. Und meine E-Scooter habe ich Versicherung, ist versichert. So, ich hatte keinen Grund, mir einfach auf der Straße zu halten. Dann hat er gesagt, ich soll ob ich Drogen genommen habe. Ich sage, nein, ich nehme keine Drogen. Ich habe gerade gesagt, dass ich vom Arbeit komme. Sie sagt, hast du Alkohol getrunken? Dann habe ich gesagt, ah, warum fragen Sie mich das? Ich habe gerade gesagt, dass ich vom Arbeit komme. Ich trinke keinen Alkohol und ich habe keine Drogen genommen. Er meinte, dass ich auf der Brücke einen Urintest mache. Ich sage, nein, ich kann keinen Urintest auf der Brücke machen, wegen meiner Privatsphäre. Dann sagte er zu mir, ich soll unter die Brücke gehen. Und es war morgens dunkel im Winterzeit. Ich sage, nein, ich blick durch auf die Brücke, Treppe runter, es war dunkel. Ich sage, nein, ich gehe nicht unter die Brücke zu urinieren. Ich weiß nicht, was da ist. Oder, ja. Dann kommt es hier zu Gerede. Ich sage, nein, lass mich nach Hause gehen und so. Ich will einfach nur schlafen gehen. Ich bin müde von Arbeit. Er sagt zu mir, ja, wenn ich die Urin, ich muss die Urinprobe machen, um zu wissen, ob ich Drogen genommen habe. Ich sage, ich nehme keine Drogen, lass mich einfach gehen, ich habe was Falsches gemacht. Dann sagte zu den Kollegen, die soll einen Becher holen. Dann habe ich gesagt, nee, ich mache kein Urin auf dem Brücke, es geht einfach nicht, wegen meiner Privatsphäre. Dann, wir haben so viel geredet und geredet, er lässt mich trotzdem nicht gehen und er steht mir immer wieder vor. Wann hast du das letzte Mal Drogen genommen? Ich sage, ich nehme keine Drogen. Steht mir immer, hast du vor 3 Monaten Drogen genommen? Also vor 2 Monaten, vor einer Woche? Es steht immer wieder dieselbe Frage vor. Ich sage zu ihm, nein, warum fragen Sie mir diese Frage? Ich habe keine Drogen genommen und ich nehme keine Drogen. Dann habe ich gemerkt, wie die Situation ist. Er lässt mich nicht gehen und ist keiner auf der Brücke. Ich war mit die Frau und dem Mann, also zusammen allein auf der Brücke. Dann habe ich mein Handy rausgeholt. Dann habe ich gesagt, soll ich meine Chefin anrufen? Ich kann jemanden von der Arbeit anrufen, um zu bestätigen, dass ich gearbeitet habe. Auf einmal dann habe ich eine Voice-Aufnahme gemacht. Ich habe diese Voice-Aufnahme aufgenommen. Dann sagte zu mir, ich darf sowas nicht machen, dass ich die Handy also wegmachen soll. Ich weiß, dass ich keine Voice-Aufnahme nehmen darf, aber ich habe unser Gesicht nicht aufgenommen. Nur unsere Stimmen habe ich aufgenommen. Irgendwas ist was passiert. Ich drücke meinen Kontakt durch, damit ich meinen Chef auf die Arbeit anrufen. Auf einmal drehe ich mich durch. Mit Vollgeschwindigkeit hatte mich voll angegriffen, wollte meine Handy von meiner Hand wegnehmen. Die habe ich nicht gelassen. Und so geht weiter. Er drückt mich gegen die Brückengelände. Ich gucke runter. Ich konnte fallen. Er hat nicht mal gelassen. Ich habe Hilfe geschrien. Hilfe. Ein Mann ist gekommen und sagt, was ist los? Der hat ihn weggeschickt, dass nicht los ist. Die Handy konnte er konnte die Handy von meiner Hand nicht wegnehmen, weil er hat nur meine Handy angegriffen. Nur meine Hand wollte er, meine Handy wollte er unbedingt. Aber ich habe ihn nicht gelassen. Dann hat er gefunkt, mein Kollege, auf einmal war die ganze Brücke voll von Polizei. Ich sage, was habe ich jetzt gemacht? Ich komme vom Arbeit, ich gehe nach Hause, ich will einfach schlafen, ich bin müde und ihr greift mich an. So. Dann wurde ich einfach genommen, auf einmal auf die Beton, auf die Straße, also auf die Brücke, wo die Fußwege ist, also runtergedrückt. Ich habe die Hälfte meiner Gesicht war voll vom Schaufung. Dann kam eine Polizeibus und eine Sicherheitsgurte. Keiner ist neben mir gesessen, war ich diese Bus drin, mit Vollgeschwindigkeit durch die Stadt Richtung Mannheim Hauptbahnhof. Also ich kenne diese Polizeirevier nicht, es war hinter Bahnhof. So. Dann hat es rot, es war rot an der Ampel, die haben Vollbremsung gemacht, ich bin fast geflogen. Ich habe nur mit meinem Fuß mich unterstützt, weil meine Hand war mit Handschellen. Da kam ich zur Revier. Der Chef oder jemand kommt und sagt, bist du jetzt ruhig? Ich hab ihm gesagt, hey, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich mache gar nicht mehr. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Dann war ich an der Zelle, die haben mich nackt gezogen bis meine Unterhose. Dann war ich an der Zelle drin, dann kommt ein Mann, hat Drogentest gemacht. Es war 0,0, es war kein Alkohol in meinem Blut. Dann kommt eine Arzt und ich weine, ich kriege keine Luft und ich zittern. Die sagt zu mir, ich benehme mich wie ein kleines Kind. Dann gucke ich ihm an, also ich weine und sage zu ihm, ey, du warst noch nicht in dieser Situation, dass wir sagen, so was. Dann hat er mein Blut genommen, da kam ich zu einem Büro, da war die Polizist da. Die haben mir eine Frage gestellt, wo ich arbeite, meine Adresse und alles, ob alles richtig ist und so. Ich habe geantwortet. Dann hat er gefragt, ob ich noch was dazu sagen möchte. Ich sage, nein, ich sage nicht. Ich habe meine Voice auf meinem Handy. Und die ganze Zeit auf dem Zelle haben die mich immer gefragt, was ist mein Handy-Passwort? Die haben mehrmals gefragt, was mein Handy-Passwort ist, um mein Handy entsperren. Ich hab immer wieder gesagt, dass ich nicht weiß, was mein Passwort ist und so. Ja, so ist es passiert.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann gab es daraufhin einen Gerichtsprozess, ja, den du gewonnen hast. Ja. Beziehungsweise, genau, vielleicht magst du was selbst dazu sagen? Ich habe so eine Frage. Okay. Weil in der Begründung des Urteils hieß es quasi, also einmal, dass Selbstverteidigung quasi legitim ist, wenn Menschen im Amt widerrechtlich handeln. Hast quasi diesen Erfolg gehabt. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat der Richter, die Richterin gesagt, dass die Person hofft, mit dem Urteil das Vertrauen in den Rechtsstaat wiederherzustellen. Ja. Was hat das mit deinem Vertrauen gemacht?
Es hat mir auch psychisch belästigt. Ich hatte schlaflose Nächte, immer ständige, also komische Gedanken in meinem Kopf. Jeder, die ich diese Geschichte erzähle, damals vor diesem Prozess, die fast 90% sagt, die Polizei gewinnt immer. Die Polizei gewinnt immer. Warum muss die Polizei immer gewinnen? Wenn ich meine Arbeit falsch mache, dann sage ich, ich mache meine Arbeit falsch, dann nächstes Mal mache ich richtig. So muss eigentlich sein. Aber bei mir war so Unrecht. Jedes Mal, ich komme zur Arbeit, also ich fahre mit meinem Fahrrad oder E-Scooter zur Arbeit, ich habe nur diesen Weg durch die Brücke. Entweder ich kriege Panik oder ich fange an einfach zu zittern. Einfach so. Ohne Grund, weil ich durch diese Brücke gefahren habe. Es hat mir wirklich psychisch was gemacht. Deswegen habe ich auch, ich wollte einfach die Sache vergessen. Ich war in Therapie, ich war dreimal in Heidelberg. Durch die Entfernung habe ich auch, also ich war nicht mehr an diesem Termin, ich habe nicht mehr teilgenommen. Aber ich würde alles vergessen. Aber auf einmal kommt, dass ich die Schuldige bin. Ich muss eine Strafe von 4.000 Euro zahlen. Deswegen habe ich mit jemandem geredet. Dann wurde mir diese Antwort hat mir geholfen. Es war auch nicht einfach.
Ich würde die Frage in die Runde geben auch. Die Fälle von extremer Gewalt, teilweise können wir für Gerechtigkeit kämpfen, weil Menschen da sind, kämpfen, am Leben sind. Teilweise kämpft ihr für Menschen, die nicht mehr am Leben sind und in dem Sinne Gerechtigkeit so nicht mehr möglich ist, weil uns diese Menschen genommen wurden. Ihr habt aber auch viel von eurer Begleitarbeit oder den Analysen erzählt. Und ich würde die Frage in die Runde geben, was braucht es, was sind die kleinen, die schrittweisen Erfolge, die es in dieser Arbeit gibt, die euch Kraft gibt, die kleinen Gewinne, die ihr ziehen konntet?
Also ich würde gerne was sagen zu meiner persönlichen Situation. Selbst wenn ich jetzt, also ich bin selbst psychisch krank, kann mir das aber nicht erlauben, weil seitdem, was mit Ante passiert ist, der Arzt vom ZI war ja auch involviert, habe ich persönlich Angst vor dieser Institution. Ich kann da nicht hingehen. Es geht nicht. Und ich finde, wir leben hier in einem Staat mit freier Arztwahl und da kann ich es nicht nachvollziehen, da ich nicht ins PZN oder in die Heidelberg-Vossstraße gehen kann, sondern als Mannheimerin zwangsläufig in dieses unmögliche ZI gehen muss. Ich hatte schon Krisen, ich habe es geschafft, ohne irgendwie. Ne. Tut auch mal gut. Eigentlich sind Einrichtungen dafür gemacht, um Menschen zu helfen und ich sehe da keine Möglichkeit des Hilfsanspruchs für mich.
Ich hatte einen kleinen Moment, als wir bei Erik im Verfahren dabei sein durften, Stichwort solidarische Prozessbegleitung, also das Leuchtlinie als beratende Instanz, Initiative 2. Mai, Antidiskriminierungsbüro Mannheim, ein Ableger von COP Berlin, COP Mannheim, viele AktivistInnen waren vor Ort. Es hat einfach gut getan zu sehen, dass wir Menschen nicht alleine lassen, dass wir nicht alleine sind, also solidarisch in dieser Prozessbegleitung, Solidarität als Wort möchte ich immer wieder groß schreiben. Da zu sitzen und zu sehen, dass ein Richter Racial Profiling benennt und anerkennt und auch sagt, in seiner 15-jährigen Laufbahn hat er noch nie einen Angeklagten freigesprochen, dann ist es eine Strategie der Polizei, eine Gegenanzeige zu erstellen. Und in diesem Fall, zum Glück, konnte auch durch Videoaufnahmen bewiesen werden, dass Erik, du unschuldig bist. Wir lagen uns alle nach dieser Urteilsverkündung in den Arm. es hat gut getan. Und Solidarität kann nur die Antwort sein. Alle anderen radikaleren Vorschläge, da würde ich in einer anderen Rolle fallen, und das mache ich jetzt lieber nicht.
Ja, ich würde da zustimmen. Also ich glaube, die solidarischen Momente waren eigentlich die Momente der Stärke. Erik hat es gerade so beschrieben, auf der Brücke war er so alleine mit diesem Mann und dieser Frau, und diese Momente ausgeliefert zu sein und in Mannheim und aber auch in jeder anderen deutschen Stadt zu wissen, dass so ein Polizeieinsatz eben auch heißen kann, zu sterben, das ist einfach eine krass traumatisierende Erfahrung, aber das spiegelt die Realität wieder für viele Menschen in diesem Land, was Dagmar jetzt auch gerade nochmal beschrieben hat, also die Angst, auch bestimmte Sachen in Anspruch zu nehmen oder die Verweigerung, weil man eben nicht weiß, ob man lebend aus dieser Situation rauskommt oder nicht. Und gegen diese Angst und Vereinzelung hilft, glaube ich, also in dem Fall, in der konkreten Situation, das Gefühl von Ohnmacht und einsam zu sein, da hilft, glaube ich, tatsächlich nur, sich zusammenzutun mit anderen und auch zu verstehen, also das ist ja immer, da müssen wir ja die ganze Zeit ankämpfen gegen diese ganze Ideologie von, das war jetzt diese eine Person und der ist das eben passiert, weil die hat sich auch nicht richtig verhalten, sie hätte sich nur anders verhalten müssen, dann wäre das alles nicht so. Dagegen muss man als einzelner Mensch, aber auch im Freundes- und Bekanntenkreis und auch in den Familien, sogar in den betroffenen Familien, immer wieder ankämpfen, dass die Personen, die zu Schaden kommen, nicht die sind, die dafür verantwortlich sind, sondern eben die Polizei. Und da hilft total dieser Austausch mit ganz vielen anderen. Und es gibt ja so viele Gruppen, so viele AktivistInnen in ganz Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt, die zum Thema Polizeigewalt arbeiten. Und ich würde auch sagen, das sind diese Momente der Stärke, egal ob jetzt lokal oder regional oder bundesweit, international, immer wenn wir uns austauschen, das sind die Momente, aus denen wir, glaube ich, oder ich am meisten Kraft schöpfe.
Wir waren jetzt sehr viel in Mannheim, aber wir wissen aus ganz, ganz vielen Städten in Deutschland, dass das so der Fall ist. Wir haben das zum Beispiel auch in Köln, wo ich wohne, lebe, organisiere, wie die Polizei auftritt. Ich weiß nicht, wer schon mal in Köln war, kann sich so ein bisschen vorstellen, dass diese Stadt durch den Rhein sehr geteilt ist und rechtsrheinisch tendenziell sehr viel mehr MigrantInnen wohnen, sehr viel mehr Menschen keine Jobs haben, sehr viel weniger Infrastruktur da ist an ÄrztInnen, an Anlaufstellen für psychische Notsituationen und extrem viel mehr Polizeipräsenz in den Vierteln, die Kleingewerbe, unter anderem Shisha-Bars, eigentlich wöchentlich mit großen Maschinengewehren Razzien unterziehen. All das, und auch da hat eine Initiative, die ich gerne highlighten würde, die Initiative Tatort Ports, für Gerechtigkeit gekämpft und auch mit solidarischer Prozessbegleitung Chris unterstützt. Chris wurde von einem CDU-Politiker, Behner hieß er, angeschossen am Rhein an einem Abend, und durch die Arbeit, die die Aktivistinnen gemacht haben vor Ort, die Chris und die Familie und die anderen Angehörigen und Betroffenen gemacht haben, war es ganz ähnlich wie hier. Sie haben die Presse analysiert, sie haben die Menschen im Gerichtssaal begleitet. Diese Fälle sind, wie wir schon besprochen haben, keine Einzelfälle, und die Arbeit, die Aktivistinnen zu diesen Fällen machen, die die Hinterbliebenen oder Betroffenen zu den Fällen machen, geben mir ganz, ganz, ganz viel Kraft, auch wenn es manchmal schwierig ist, daran zu festzuhalten. Und ich würde, Dagmar, wenn du Lust hast, dich gerne einladen, das Gedicht über Stärke zu teilen, wenn du magst.
Mit einer kurzen Einleitung Sefta hat es gerade auch nochmal gesagt, also einer der Highlights der INI-Arbeit war einfach die Vernetzung. Wir haben zum Beispiel die Familie Baker kennengelernt, deren Sohn in Amsterdam erschossen wurde. Wir haben die INI Urijala kennengelernt und ja, das waren schon große Stärken. Und
die Brüder von Mohamed Lamine Tramé noch, genau, also wir hatten wirklich, genau, bei der Prozessbegleitung, wir konnten auch total gut zurückgreifen auf ganz viele Ressourcen von anderen Initiativen. Also klar, Uri Jallo, INI ist natürlich die, die in Deutschland schon am längsten Arbeit zu diesem ganzen Thema macht und genau, COP, da war einfach schon so viel Wissen, auf das wir zugreifen konnten als Initiative, so viel auch dann praktische Unterstützung, das ist unglaublich.
Danke. Okay, weil ich Ante so gut kannte, hinterlässt das immer noch eine riesige Wut, dass wildfremde Menschen, ohne ihn zu kennen, eine Initiative gründen. Das fand ich solidarisch und es machte mir Mut. Die Polis nennen uns die Radikalen, dabei sind sie die brutalen Vandalen. Unfähig, friedliebende Bürger zu erkennen, führen sie Befehle aus, ohne diese als falsch zu benennen und erkennen. Brachial hast du zack das Knie im Nacken und Leute wollen dir Wasser bringen, doch die Polizei ließ niemanden mit anpacken, waren ja beschäftigt mit anderen Dingen. Lieber mit Handschellen noch drei auf den Kopf, bis Ante in seinem Blut lag, der arme Tropf. Patient tot, Auftrag erledigt, keine Entschuldigung oder Einsicht benötigt. Heute ist Tag gegen die Polizeigewalt, das sagt man sowas halt auch mal halt. Doch das ganze Jahr über wird geschwiegen, um sich an ein altes Weltbild zu krallen. Aus diesem Schlaf der Gerechten müssen wir uns entwiegen, denn Polizeigewalt schadet uns allen und ist tödlich. Die Stärke der INI liegt in uns selbst und dass es uns überhaupt noch gibt. Wir streiten produktiv und das liegt auch daran, dass jeden irgendwie liebt. Und wenn ich allen Widrigkeiten kann trotzen und schleppe mich zum Plenum hin, dann weiß ich, dass sind da noch andere Leute am Abkotzen über den mangelnden Gerechtigkeitssinn. Das ist die Stärke der INI. Wir machen heiter weiter. Gerechtigkeit für Ante P.
Vielen Dank dir für das Gedicht, euch für die Perspektiven und ich würde an dieser Stelle die Runde gern öffnen für Fragen aus dem Raum, die euch interessieren, falls ihr welche habt.
Ich habe keine Frage.
Gerne auch Ergänzung. Eine Sekunde.
Ich würde gerne eine Spendenbox umgehen lassen, weil wir aktuell von der Initiative 2. Mai tatsächlich weiterhin Geld sammeln für den Prozess, was heute vielleicht noch zu ergänzen ist. Der Polizist, der verurteilt wurde, hat die Polizeigewerkschaft hinter sich. Die Polizeigewerkschaft hat Gutachter finanziert, hat die Anwälte finanziert. Die haben sogar eine Spendenkampagne gestartet, um das Strafgeld, das er bekommen hat, zusammenzukriegen. Im Gegensatz dazu steht die Familie von Ante völlig hilflos da. Sie kriegen keine Opferentschädigung. Ich bin ein bisschen nervös, Entschuldigung. Tatsächlich haben sie weder Gelder für die Beerdigung bekommen, noch für den Prozess. Die Schwester von Ante hat ihre Arbeit verloren, weil sie hat selbst eine Einrichtung geleitet für Menschen mit psychischen Erkrankungen und konnte diesen Beruf aufgrund der Verpflichtung, selbst dann vielleicht Polizei rufen zu müssen, nicht mehr ausüben. Das heißt, die Folgen von Antes Tod sind nicht nur Trauer, sondern auch existenzielle Verluste, Krisen. Und wir sammeln tatsächlich Spendengelder, damit die Familie mit den Kosten für den Prozess nicht alleine dasteht. Und dafür lasse ich jetzt eine Box umgehen.
Perfekt, vielen Dank.
Wenn man überlegt, dass es nur einmal einen Präzedenzfall geben muss, in dem mal ein Polizist hart bestraft wird, aber richtig hart, als Abschreckung für seine Kollegen, dann wäre schon viel gewonnen. Egal wo, es gibt immer mehr Prozesse und ich bin Optimistin und ich glaube dran, dass der Tag kommt.
Ja, hallo, erstmal danke für die ganze Arbeit, die ihr macht und dass ihr dranbleibt. Ich glaube, es geht uns ja allen so, dass wir gerade hier in Mannheim und auch gerade hier im Sommer, wenn man auf der Neckarwiese unterwegs ist, auch relativ viel Polizei immer sieht, die sich bewegt und auch mal immer wieder sieht, dass die Polizei auf Gruppen zugeht oder doch irgendwelche Leute kontrolliert oder abführt. Vielleicht könnt ihr auch nochmal irgendwie eine Einschätzung geben, was kann man tun, wenn man einfach quasi außenstehend ist? Wie kann man als außenstehende Person ja, einfach irgendwie unterstützen, wenn man so Vorfälle erlebt?
Fotografieren, Videos machen.
Aus der Beratungserfahrung und auch aus meinem aktivistischen, aus der Erfahrung kann ich sagen, wovor die Polizistinnen am meisten Angst haben, das habt ihr alle in den Händen oder in den Hosentaschen, die von COP Mannheim und weiteren, oder auch COP Berlin ursprünglich, initiierten Hashtags wie Go Film the Police oder kein Knie im Nacken. Schaut euch das auf Insta an, da gibt es ganz viele Dinge, die man machen kann. Man darf filmen, auch wenn die PolizistInnen euch das Gegenteilige sagen. Man darf Audioaufnahmen machen. Was ich auch den Ratsuchenden sage oder auch Menschen im erweiterten Umfeld, bringt euch aber bitte nicht selbst in Gefahr. Haltet einen gewissen Abstand und filmt das. Was ich auch in Erfahrung bringen konnte, das, was aufgenommen worden ist, nicht auf Social Media direkt zu teilen, weil es kann auch sein, dass es dann nicht mehr verwendbar ist bei Verhandlungen. Wir sprechen hier von strukturellem Rassismus. Rassismus privilegiert weiße Menschen und deprivilegiert nicht weiße Menschen, migrantisierte Menschen, rassifizierte Menschen. Das heißt, weiße Menschen können in bestimmten Kontexten wie eine Polizeimaßnahme Privilegien haben und man kann auch die Privilegien einsetzen, indem man die Betroffene anspricht und fragt, kann ich dir helfen, brauchst du was? Wenn hier alles in Ordnung ist, ich stehe an der Seite, wir tauschen Kontaktdaten aus für ein Gedächtnisprotokoll, ich bin da. Allein angesprochen zu werden und aus dieser, also es ist eine sehr machtvolle Situation und sie lebt davon, dass diese Person als allein markiert wird. Du bist allein gegenüber dieser Macht, die da gerade da ist. Und eine Person anzusprechen und zu sagen, du bist nicht allein, ich bin da, ich habe das aufgenommen, ich kann dir das zuspielen, das ist auch schon eine sehr, sehr große Hilfe. Und dann gibt es ganz viele To-Dos und Checklisten auch online, what to do, guckt euch das gerne an.
Vielleicht noch kurz als Ergänzung dazu, wir haben in Köln die Erfahrung gemacht, dass so kreativ werden im Sinne von, wie treten wir auf, voll sinnvoll ist. Wir haben im November 2023 sehr spontane Gruppe gegründet, vor allem auf den Palästina-solidarischen Demos, die halt so zusammengehauen wurden und wir alle wissen, was in Deutschland dazu los ist und wie der Diskurs ist, da würde ich gar nicht drauf eingehen. Und haben uns, um die Polizeiarbeit zu dokumentieren und zu versuchen, vor Ort irgendwie ein Zeichen zu setzen, dass das nicht unbeobachtet bleibt, uns Westen angezogen und dann mit dem Edding draufgeschrieben. Also wie absurd, was ist das? Eine 2-Euro-Weste, ein Edding und 12 Leute, die dann da irgendwie rumlaufen. Und das hat die ersten Wochen so gut funktioniert. Es war wirklich verblüffend. In Deutschland, wenn du eine Weste anhast, dann wirst du als irgendwer wahrgenommen. Funktioniert nicht mehr so mega gut. Aber was ich damit sagen will, ist dieses Kreativwerden, sich zusammenschließen, Interventionsräume finden, weil ich habe auch oft auf die Taschenkarten zum Beispiel was tun bei rassistischer Polizeikontrolle verwiesen, und mit den neuen Sicherheitsgesetzen wird so viel davon einfach wirklich an polizeilicher Befugnis ausgeweitet, und tatsächlich haben wir viel weniger Rechte in den ganzen Sachen, aber ja, irgendwie sich zusammentun und im Kollektiv als Kollektiv sichtbar sein, zeigen ja die Leute vor Ort, und auch in Köln haben wir da super Erfahrungen mitgemacht.
Kann ich vielleicht noch was ergänzen? Weil ich finde die Frage total wichtig, natürlich, was machen wir in der konkreten Situation? Und also hier in Neckarwiese, Hotspot für Racial Profiling, Bahnhof, Mannheimer Hauptbahnhof, da wird ja die ganze Zeit geprofiled, und deswegen da finde ich es total wichtig, wenn man die Kapazitäten hat oder genau die Möglichkeiten, da was gegen Überwachung zu machen, ist es natürlich sinnvoll, das zu machen. Ich finde schon, dass es aber mittelfristig einfach total wichtig ist, sich politisch, nicht nur im konkreten Fall, sondern sich auf politischer Ebene dagegen zu wehren. Und da sind diese ganzen Diskussionen, die wir führen über Waffenverbotszonen, in denen anlasslose Kontrollen stattfinden können, das sind auch Sachen, da können wir einfach, weil die ermöglichen, da können wir politisch intervenieren, weil die ermöglichen überhaupt, dass solche Kontrollen stattfinden können. Das heißt, ich finde es voll wichtig, neben diesem individualisierten, was kann ich tun, wenn ich abends das mitkriege, das ist total wichtig, aber dass wir auch auf politischer Ebene alle Möglichkeiten ausschöpfen, um denen überhaupt die Möglichkeiten zu nehmen. Und ihr wisst ja, also die verschiedenen Situationen in Mannheim, die dazu geführt haben, dass hier Menschen umgebracht wurden, die werden jetzt natürlich unglaublich politisiert. Und das ist, ich sage immer Mannheim, weil ich bin halt hier, aber natürlich ist es in allen anderen Städten genauso. Die werden instrumentalisiert, um die Überwachung durch den Staat zu erhöhen. Die werden instrumentalisiert, um die Rechte der Polizei, Befugnisse der Polizei weiter auszubauen. Und da müssen wir auf nicht nur auf individueller, sondern auf politischer und auf juristischer Ebene einfach voll gegen angehen die ganze Zeit, weil das bildet die Grundlage für deren Verhalten.
Danke. Ich habe noch, also erstmal vielen Dank auch, dass ihr auch so aus erster Hand über eure ganz persönlichen Erlebnisse hier berichtet. Ich glaube, das ist nicht einfach, das nochmal hier alles vorzutragen. Da habe ich großen Respekt vor. Ich habe deine Darstellung mit großem Interesse verfolgt über die verzerrende Berichterstattung durch die Lokalzeitung. Geht das noch irgendwie weiter? Hast du die Zeitung damit konfrontiert? Gab es da einen Austausch oder eine Reaktion? Oder ist das irgendwie geplant? Denn das muss ja idealerweise so eine Studie auch irgendwo Konsequenzen haben oder eine Wirkung zeigen.
Ich bin gerade dabei, den zu Ende zu schreiben. Das ist so ein wissenschaftlicher Artikel, das funktioniert leider so, man reicht den dann ein und dann dauert es so 1 bis 2 Jahre, bis der veröffentlicht wird. Das sind einfach andere Praktiken da. Aber ich werde damit auf jeden Fall, sobald das alles, schon mal so ein bisschen nied- und nagelfest ist, werde auf jeden Fall dazu öffentlich sprechen. Und ich bin schon am Überlegen, ob man eine Diskussionsveranstaltung macht mit dem Mannheimer Morgen. Irgendwie sowas werden wir auf jeden Fall als INI auch machen. Also es geht vor allen Dingen, natürlich geht es uns vor allen Dingen darum, das zu gucken, dass wir besser verstehen, was sind da die Mechanismen. Ich bin jetzt nicht so, dass ich glaube, dass wenn man Nachrichten oder wenn man Medien damit konfrontiert, was sie alles, wie problematisch sie berichten, dass sie sich dadurch dann ändern. Das glaube ich nicht. Aber ja, es ist auf jeden Fall geplant, dass wir damit irgendwas machen. Und wir sagen dann Bescheid auf unserer Homepage oder auf unserem Instagram, folgt unserem Kanal oder auf Telegram. Genau, vielleicht kriegt ihr es auf jeden Fall dann da noch mit.
Ich würde nur gerne noch mal kurz erwähnen, dass Racial Profiling ist natürlich eine üble Sache, aber man muss nicht migrantischen Hintergrund haben, um in die Fänge der Polizei zu geraten. Es ist, ich rede richtig, 80% aller tödlichen Krisen haben Polizeieinsätze haben mit psychischen Krisen zu tun. Für mich als Betroffene ist das ganz furchtbar. Ich fühle mich total stigmatisiert als potenzielle Amokläufer oder Attentäterin. Das bin ich definitiv nicht. Bin wie Antes auch war ein sehr friedliebender Mensch. Und naja, ich habe auch schon mit der Polizei üble Erfahrungen gehabt, sehr üble.
Also ich glaube, diese Überschneidung in den Blick zu kriegen auch, also eben mit anderen Diskriminierungsformen oder Herrschaftsformen in der Gesellschaft, ist total wichtig. Also ihr werdet ja auch sehen, wenn ihr durch die Innenstadt lauft, wer Menschen, die irgendwie als obdachlos angesehen werden, die werden auch die ganze Zeit kontrolliert. Und genau, es gibt da eben noch ganz viele andere Dimensionen, die mit reinspielen. Und Armut ist auf jeden Fall eine große Dimension.
Und dann würde ich vielleicht auch nochmal auf den Punkt, den du, Jesudan, vorhin aufgemacht hast, aufkommen, dass manche Menschen sich sicher fühlen, weil, also dieser differenzielle Charakter, manche Menschen fühlen sich sicher, weil bestimmte Menschen kontrolliert werden, und sich da auch zu fragen, vielleicht hat es bei der Black Academy die Falschen getroffen, vielleicht nicht die, denen sie gesucht haben, aber was kann ein Mensch gemacht haben müssen, um das verdient zu haben, um nachts rausgezogen zu werden, ohne Klamotten? In welchem Fall wäre das denn gerechtfertigt gewesen? Also zu sagen, es trifft Menschen, die Menschen sind, und das zu skandalisieren und diese Polizeigewalt wahrzunehmen und quasi nicht zu sagen, okay, dann und dann ist das gerechtfertigt und dann vielleicht nicht, sondern Polizeigewalt zu verurteilen. Vielleicht noch der Hinweis, aber hier war eine Frage. Sorry. Ja.
Also es geht um deinen Fall, ne, mit der Kurpfalzbrücke. Du bist freigesprochen worden. Was ist denn den Polizisten passiert?
Ich habe auch schon vor ein paar Wochen mit meinem Anwalt kontaktiert, um zu fragen, wie geht es jetzt weiter. Ja, ich kriege Gerichtskosten wieder erstattet, aber etwas Gerechtigkeit muss kommen. Die Frage wurde gestellt, er hat noch mal einen Antrag gestellt, weil ich habe auch am Anfang dieses Fall eine Anzeige erstattet, aber es wurde abgelehnt. Diese Anzeige machen wir auch nochmal mit meiner Antwort, dann mal sehen, was noch weiterkommt. Ich warte immer noch.
Wir hätten noch Zeit für eine letzte Frage, Anmerkung, einen Kommentar.
Vielleicht noch zum Abschluss, das, was Erik erlebt hat, hat ja auch System, und das ist hier auch aus den Polizeiwachen bekannt. Das heißt, sobald eine Personenkontrolle nicht ganz konfliktfrei verlaufen ist, besteht die allgemeine Absprache, automatisch eine Anzeige wegen Widerstands zu machen. Das heißt, in den Fällen sind dann die Opfer des gewaltvollen Polizeieinsatzes stehen dann als TäterInnen vor Gericht. Sobald sie als TäterInnen vor Gericht stehen, haben sie keine Unterstützung, also das heißt, es gibt keine Prozesskostenhilfe für sie. Das heißt, es findet hier eine doppelte Diskriminierung statt, nicht nur durch diesen gewaltvollen Polizeieinsatz, sondern sie werden dann auch noch juristisch belangt, haben hohe Kosten. Wir haben ja jetzt mitbekommen, bei Erik wären das 4.000 Euro gewesen. Dass Erik freigesprochen wurde, lag nur daran, dass es eine zufällige Videoaufnahme gab. Und bei dem Prozess haben wir gemerkt, diese junge Polizistin, die dann ausgesagt hat, die klar schon gesagt hat, ja, natürlich, also es gab keine Absprache, aber sie hat vorher den Bericht des anderen Kollegen gelesen, hat selbst den gleichen Bericht verfasst, sie hatte vorab das Video schon gesehen, die Staatsanwaltschaft, obwohl der Richter vorab gesagt hat, hey, den Fall verfolge ich gar nicht mehr, lass mal den Fall fallen, hat die Staatsanwaltschaft das verweigert. Also das heißt, wir haben hier so ein doppeltes System. Wir werden Opfer oder die werden Opfer von Polizeigewalt, und danach wird man als Täter verurteilt, kommt noch schön in die Kriminalstatistik und hat noch hohe Kosten. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, zu sagen, wir brauchen eigentlich, auch das ist etwas, was wir, glaube ich, vom BIPLAB lernen können. Eins seiner Hauptdinger, was er aufgebaut hat, war ein Rechtshilfefonds, um genau diese Menschen dabei zu unterstützen, sich vor Gericht wehren zu können, nicht um Selbstanzeige zu erstatten, sondern einfach nicht noch zum Schluss als Täter verurteilt zu werden und mit hohen Geldstrafen versehen zu werden. Ich glaube, das muss man sich auch immer in Berichterstattung und Co. alles nochmal vor Augen führen, wie das ganze System sich da durchzieht und man da nicht nur mit dem Trauma und der Angst dasteht, sondern eben auch noch existenziell einfach mit enormen Kosten konfrontiert ist. Genau.
Da möchte ich jetzt noch einen letzten Satz sagen.
Gerne ins Mikrofon auch. Also ich will es gerne.
Genug. Noch einen letzten Satz, der mir jetzt in den Kopf kam während des Prozesses. Obwohl das Video gezeigt wurde, obwohl klar war, was Erik sagt, stimmt, hat die Polizistin sich stur an die abgesprochene Aussage gehalten. Das zeigt mir doch die Arroganz der Polizei. Die denken, die können sagen, was sie wollen, sie kriegen geglaubt, geht durch, fertig.
Und so auf deine Frage, ich hatte ein Erlebnis, in dem ich in der 5 von Heidelberg nach Mannheim von der Polizei aus der Bahn geholt wurde, zusammen mit noch einer Punkerin, die auch in der Bahn saß, und einem Goth Girl standen wir dann zu dritt in Edingen. Die Situation hat sich irgendwie 3 Stunden gezogen, wo wir dort verbracht haben. Und Ende vom Lied war, dass ich wegen diversen Sachen angezeigt wurde, im Nachhinein freigesprochen wurde, dann in Gegenoffensive gehen wollte und mir vom Heidelberger Anwalt, der mit der Heidelberger Justiz, der Heidelberger Polizei Erfahrung hat, geraten wurde, dies nicht zu tun, wenn ich weiter mich in Heidelberg aufhalten möchte, ohne auf einer Liste zu landen, dass bei Namenskontrolle gewisse Dinge passieren, Maßnahmen eingeleitet werden. Wurde mir dann vom Anwalt abgeraten, gegen die Polizisten, die an der Situation beteiligt waren, die unfähig in ihrem Beruf sind, vorzugehen, weil das einfach mein Leben nicht verschönern würde. Ja. Also nur zu der Frage, was ist, wenn man selbst gerichtlich Recht hat?
Danke auch für diesen Einblick nochmal und das Schildern von deinem Fall. Auch wenn die Themen heute teilweise sehr heftig, sehr schwer liegen, würde ich alle dazu einladen, den Fokus auf das Zusammenkommen, auf die Solidarität, Vernetzung über Städte hinweg, Arbeit mit Angehörigen, Betroffenen, die kleinen Erfolgserlebnisse und wie sich die Innis, die UnterstützerInnen, die Narrative über ihre Situation, über ihre Leben zurückholen. Das steht für mich im Vordergrund und würde euch dazu einladen, darauf den Fokus zu legen, wenn wir gleich hier rausgehen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch allen, dass ihr die Geschichten, den Widerstand, eure Arbeit geteilt habt und würde euch das letzte Wort überlassen, wer noch was sagen will, ein Abschlussstatement. Bitte jetzt gerne. Müsst auch nicht.
Ich würde nur vielen Dank sagen an dich und dein Team und genau, dass ihr das möglich gemacht habt, dass wir hier darüber sprechen.
Danke. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr Hast du alles supporten wollt, dann könnt ihr uns auf Instagram folgen. Ihr könnt vor allem aber die Folgen an Menschen versenden, von denen ihr denkt, dass sie ihnen guttun würden oder Inspiration liefern. Ansonsten schreibt uns sehr gerne Feedback an hastdualles@posteo.de, egal ob es Worte der Liebe oder der Kritik sind. Bis zur nächsten Folge.